Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. 1959 wurde Hawaii der 50. und damit bislang letzte Bundesstaat der USA. Am 27.12.1984 nahm Barry Graves den 25. Jahrestag des Beitritts der Pazifischen Inseln zum Anlass für sein Feature »Eine Insel aus Träumen geboren«. Lassen Sie sich verzaubern von weißen Stränden, Palmen und süßlichen Gitarrenklängen. Viel Vergnügen.
Es war eine laue Nacht mit Musik, Tänzen, Hochrufen, Jubelgeschrei, Tränen und festlichen Reden. Der Duft von tropischen Blüten wehte über den Strand. Menschen rannten mit Fackeln durch die Straßen und grüßten einander voller Herzlichkeit. Eine Nacht im März 1959, als die aufregende Neuigkeit bekannt wurde, der Kongress in Washington hatte verfügt, Hawaii wird 50. Bundesstaat. Die fernen 8 Inseln, 3.860 Kilometer vom Mutterland entfernt, waren Teil der amerikanischen Nation geworden. 240 hawaiianische Distrikte stimmten später mit Ja für den neuen Staat. Nur von der 200-Menschen-Insel Niihau kam ein Nein. Es war also ein großer, glücklicher Augenblick für die Hawaiianer. Aber wer ist ein Hawaiianer? Muss er oder sie auf einer der Inseln geboren sein? Nach wie vielen Jahren können die Haoles, die eingewanderten Festlandsweißen, auch als Maolis gelten? Oder werden sie ewig Malihinis bleiben? Kein Wort verstanden? Das ist schon die erste Überraschung auf Hawaii. Die Inseln sind so amerikanisch wie McDonald's und Coca-Cola. Und dennoch bleibt ein entscheidendes Quäntchen Eigenart, das dieses exotische Paradies von der übrigen Welt absetzt.
Seemann, Seemann. Nimm dein Herz in beide Hände, wenn dein Schiff in Hawaii vor Anker geht.
Seemann, Seemann,
deine Reise ist zu Ende, wenn dein Herz nicht dem Zauber widersteht. Eine Insel aus Träumen geboren ist Hawaii, ist Hawaii. Wer sie sieht, ist für alle Zeiten verloren an Hawaii, an Hawaii. Übers Meer, übers Meer klingt ein Lied und das ruft dich zurück zu der Insel aus Träumen geboren nach Hawaii ins Glück. Nach Hawaii, nach Hawaii, nach Hawaii ins Glück. Eine Insel aus Träumen geboren ist Hawaii im Glück, ist Hawaii, ist Hawaii, ist Hawaii.
Ich bezweifle, ob Lalle Andersen jemals in Hawaii war. Die Spezialistin für norddeutsch geprägtes Fernweh und Frontsoldatenschmerz im Grabenkrieg hat einen Fantasietext nach einer Melodie von Peter Kreuder gesungen und dennoch nicht daneben geschnulzt. Eine Insel aus Träumen geboren. Stimmt. Eine Insel aus den Albträumen der Feuergöttin Pele geboren, die Vulkanausbrüche und Erdbeben nach ihrem Willen geschehen lassen kann und mit ihren Inseln ständig in Bewegung ist, um ihrer Schwester, der Seegöttin, zu entgehen. Zurzeit ist sie in Kilauea zu Hause, einem der zwei aktiven Vulkane auf Hawaii. Aber da sind wir schon viel zu weit mittendrin in der Begriffsverwirrung. Hawaii ist nämlich nicht Hawaii, so wie New York nicht Manhattan ist. Aber wenn jemand von Hawaii redet, denkt er natürlich nicht an Niihau, Kauai, Molokai, Maui, Lanai, Koholawe. Er denkt auch nicht an die große Insel, die der ganzen Gruppe den Namen gegeben hat. Er oder sie denkt an Oahu, ohne vielleicht den Namen dieser Insel überhaupt zu kennen. Aber Oahu hat die Staatshauptstadt Honolulu, das Strandparadies Waikiki, den Hafen Pearl Harbor. Das ist Hawaii in der Fantasie und den Wunschträumen vieler Mitteleuropäer. Woran denken Sie noch bei dem Begriff Hawaii?
Ganz spontan wahrscheinlich das, was alle Leute denken. Warmes Klima, schönes Wasser, breite Strände, Palmen.
Und Sonne, Meer und braune Frauen.
Ja, Sonne, schönes Wetter, Bahn, Surfen.
Palmen, Strand.
Na Geld, Urlaub. Palmen und schönes Leben.
Sonne, Meer.
Laut Fernsehen und Zeitungen, da ist Hawaii eine Stadt, wo man kann sich dort gut fühlen und wohl fühlen, ja. Aber sonst kann ich nicht mehr sagen.
Sonnenschein und Sand und Meer.
An die schöne Empfang mit die Tänzerin mit Blumen. Und zweites, die ganze Landschaft. Beeindruckt, wenn Sie auf dem Schiff sind, vom Weit sehen, dann beeindruckt sich sehr stark die schöne Landschaft. Ja, eine kurze Urlaub, glaube ich, das wäre sehr schön.
Ja Gott, da denke ich an meine Jugend, als es wunderschöne Hawaii-Songs gab. Englische Walzer.
Ein Paradies am Meeresstrand, das ist mein Heimatland. Es duftet süß ein buntes Meer von rings umher. Dort, wo die alte Palme rauscht, das Herz den Liedern lauscht. Ein Paradies am Meeresstrand, mein Heimatland.
Es duftet süß ein buntes Meer von
wo die alte Palme rauscht, das Herz den Liedern lauscht. Ein Paradies am Meeresstrand, das ist mein
Als Paul Abraham 1931 diese Operettenmelodie schrieb, war Hawaii oder speziell Oahu möglicherweise wirklich noch ein Paradies. Die heutige Halbmillionenmetropole bestand gerade mal aus ein paar verlassenen Piers, einigen primitiven Hafengebäuden und wenigen Berghütten. Waikiki war nicht mehr als ein Dorf unter Kokospalmen mit nur 3 Hotels und ein paar hundert Touristen, die ein Überseedampfer jede Woche herüberbrachte. Die Nächte waren kurz, denn die Arbeitstage auf den Plantagen waren lang und kräfteraubend. Amüsement? Idylle? Die Japaner, Chinesen, Deutschen, Russen, Italiener und Engländer, die sich hier für wenig Lohn als Ananaspflücker, Zuckerrohrschneider und Schiffsbauer verpflichteten, kamen als Fremdarbeiter hierher, als ewige Drifter, die ruhelos auf der Flucht vor irgendwem, auf der Suche nach irgendwas über die Meere gezogen waren. Die letzte Königin, Liliu Okalani, wurde in ihrem Iolani-Palast von Amerikanern gefangen gehalten, die die Insel 1898 annektiert hatten. Was hatten die Weißen nicht alles getan, um dieses Paradies zu ruinieren? Als der Engländer James Cook 1778 auf der Insel landete und sie nach dem Earl of Sandwich benannte, fanden er und seine Matrosen ein Volk von 300.000 Polynesiern vor, die mehr als 1000 Jahre lang völlig selbstversorgt gelebt hatten, vom Fischfang, von Feldfrüchten und wilden Tieren. In diese isolierte Kultur brachten Cooks Leute das Eisen, die Schrift, das Rad, aber auch Alkohol, Gewehre und Geschlechtskrankheiten. Als Cook ein Jahr später auf die Insel zurückkehrte, hatte sich die Zahl der Polynesier drastisch verringert. Gegen Syphilis, Masern und Grippe besaßen sie keine Abwehrstoffe. Cook selbst wurde von aufgebrachten Hawaiianern erschlagen.
Akula kamala naya taki tu tu dolu kamakai ka ohavaya uli nini auwe kai ka kua oke ko ai wa eha kana hele a ovei ka e ala ea e tu aku I ka pahu tu a ka ava ava hana ne e ki kala o hilo kini la ho o lu ulu ui ke o nea o hana ka e tu aku I ka pahu tu a ka ava ava hana ne e ki
Ein Mele Hula, ein Tanzruf in alter hawaiianischer Tradition, von dem Hula-Meister Kaula Hea Onamoku Iona gesungen, zu Ehren des Königs Kamehameha. Kaula Hea Onamoku heißt so viel wie der Prophet, der im Rausch losbricht. Das habe ich mir aus dem Hawaiianischen mühselig zusammengeklaubt. Einfach ist die Sprache nicht, obwohl sich ihre Wörter nur aus 7 Konsonanten und 5 Vokalen zusammensetzen. Aber wer braucht eigentlich schon polynesische Sprachkenntnisse im 50. Bundesstaat der USA? Falsch. Hawaii ist eben nicht Buffalo oder Milwaukee, wo kaum jemand die Indianersprache beherrscht und niemand auf die Idee käme, den Geburtstag eines großen Häuptlings zu feiern. Obwohl nur 1,3% der Bevölkerung von insgesamt 1 Million reine Hawaiianer sind, dafür aber 33% Haoles, also Weiße, 28% Japaner, 12% Filipinos und 7% Chinesen, ist die hawaiianische Kultur, Geschichte und Lebensart doch Verpflichtung und Praxis für alle. Es stimmt zwar, dass sich kein Hawaiianer lebend dabei erfischen lässt, Aloha zu sagen, genauso wenig wie keiner in San Francisco seine Stadt Frisco nennt, aber viele andere Vokabeln sind durchaus gang und gäbe im Alltagsleben. Zum Beispiel Mahalo, das überall und jederzeit anstelle eines Thank you gebraucht wird. Frauen aller Gesellschaftsschichten tragen zu festlichen Anlässen den Mu'umu'u, ein bodenlanges Gewand aus bunt bedrucktem Baumwollstoff, wenn sie zu einem Luau geht, einem der fröhlichen polynesischen Feste beispielsweise am 11. Juni, dem Erinnerungstag an den großen König Kamehameha, der in langen Kämpfen auch gegen verräterische weiße Händler, die mit verfeindeten Stämmen hinterhältig paktierten, Hawaii vereinte. Angeblich auf höheren Wunsch des Kriegsgottes Kukaili Moku. Ihm zu Ehren proklamierte sein Sohn Kamehameha V. 1871 den Kamehameha-Tag, der mit Paraden, Partys und Prassereien jeder Art begangen wird. 1984 war das ganze Jahr über Kamehameha-Tag, denn 25 Jahre Zugehörigkeit zu den Vereinigten Staaten von Amerika waren zu feiern.
Aloha mai e na Hawaii. This is Momi Lum. Because of your support, we will stage the finest parade to be seen since statehood on July 4th, 1984. Parade starts at 9:30 a.m., leaving the Iolani Palace on King Street, going down on Punch Bowl, and then on Ala Moana Boulevard, ending at Fort DeRussy. We will have floats, bands, marching units, color guards, drill teams, pa'u riders, and vintage cars In a fitting salute to our 25 years of statehood and the continuing independence of our great nation, Hawaii, I thank you. Our Silver Jubilee salutes you. Let's make this a family day. Mahalo for your support. E mala makako ya kako iho, no neia la anonala apau, e hiki maiana.
Sie gar nicht erst lange narren. Das war hawaiianische Musik, vollendet gespielt, allerdings 1931 in Berlin aufgenommen, von einem Ensemble, das sich The Hawaiian Orchestra nannte. Berlin war damals eine kosmopolitische Stadt. Dass man auch die Klänge, Farben und Gerüche ferner Weltgegenden verarbeitete, mochte selbstverständlich sein. Außerdem hatte Paul Abrahams Operette in jenem Jahr gerade in Leipzig Premiere gehabt und fast jedes Chanson daraus wurde über Nacht zum Schlager der Salons.
Mein Herz ist ewig dein. als noch keinem anderen fragen. Du schöne Blume von Hawaii, mein Herz ist ewig dein.
Man weiß schon einiges über Hawaii in Deutschland. Steig in das Traumboot der Liebe, fahre mit mir nach Hawaii. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Weiß man genug, um die große Sehnsucht zu haben? Möchten Sie dort für immer leben?
Ja, wenn ich 20 Jahre jünger wäre schon, aber ich bin leider weit für 4 Monate im Krankenhaus mit Herz und alles. Also ich darf das nicht mehr, Santiana.
Zu leben sicherlich nicht, aber Urlaub machen schon.
Ja, ich bin mal da gewesen, es war hübsch.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche die Jahreszeiten, Winter, Sommer und das braucht man halt als Nordeuropäer.
Also erstmal bin ich ein Großstadtmensch. Ich brauche die Geschäfte, Kaufhäuser. Nee, und dann naja, kann man ja die Sprache nicht. Man kann sich ja vielleicht Englisch verständigen, aber nee, also das könnte ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank.
Eine Insel aus Träumen geboren, fing das Lied von Peter Kreuder an. Und dann ging es weiter. Wer sie sieht, ist für alle Zeit verloren. Na, das mit den Träumen stimmte nicht ganz. Hawaii, was auf Polynesisch so viel wie Heimat bedeutet, war einmal ein Paradies und wurde dann zum Zankobjekt weißer Erdumsegler und zum Missionsfeld christlicher Priester. Die Missionare, die 1820 aus Neuengland kamen, pfropften den Hawaiianern ihre christliche Moral auf und merzten alles aus, was heidnisch oder unsittlich war. So verdammten sie den Hula-Tanz, den kreisende Hüften und sachterotische Schütteltänze passten nicht ins puritanische Weltbild der Bekehrer aus Neuengland. Die hawaiianische Kultur, die Sprache und die Legenden wurden als Schabernack und primitiv abgetan. Kindern war untersagt, sich in einer anderen Sprache als in Englisch zu unterhalten. Die Hawaiianer schmolzen im Tiegel der hereinströmenden Rassen und Völker dahin. Ihre Gebräuche waren höchstens noch als Lustbarkeit für Touristen praktikabel. Der Boat Day, der Tag, an dem die Schiffe anlegten und abfuhren, wurde zur wiederkehrenden, schwelgerischen Showzeremonie mit Blütenkränzen, Grasrocktänzen und schwermütigen Schwinggitarrenklang.
Thank you.
Hawaii wacht aus seinem Dornröschenschlaf auf, als am 7. Dezember 1941 japanische Kampfflugzeuge vor Pearl Harbor ankernde Schiffe der US-Flotte angriffen und 2000 Amerikaner töteten. Amerika war zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg herausgefordert und Hawaii wurde zur pazifischen Militärbastion. Jeder 10. Hawaiianer ist heute ein GI oder lebt von der logistischen Unterstützung der Navy und der Truppen in den Schofield Barracks, die als Schauplatz des Films Verdammt in eine Ewigkeit berühmt wurden. Das Quartier der 25. Infanteriedivision liegt mitten in riesigen Ananasplantagen in den Bergen von Oahu, ein idyllischer Stützpunkt für ein strategisch wichtiges Militärlager.
Dies ist ein kleines Ananasfeld. Die meisten sind bedeutend größer.
Und was machen die Frauen da?
Sie pflücken die reifen Früchte ab. Das Förderband transportiert sie auf die Lastwagen und dann geht's ab in die Fabrik.
Und warum pflückt man die nicht maschinell?
Bevor man sie abpflückt, muss man genau wissen, ob sie auch reif sind. Und das kann eine Maschine nicht feststellen. Das kann nur der Mensch.
Das ist interessant.
Und um da reinzugreifen und die kleinen Blätter wegzubrechen, dazu gehört sehr viel Fingerspitzengefühl.
Das sieht doch eigentlich ganz einfach aus.
Das sagst du, versuch's doch.
Vorsichtig.
Oh, das piept
schon. Ich hab sie gewarnt. Die Dinger sind tückisch, sie sind voller kleiner Stacheln.
Holen Sie uns doch mal eine frische Ananas.
Holen kann ich sie nicht, aber Sie können sie probieren. Da drüben gibt's welche zu kaufen. Kommen Sie.
Frische Ananas? Was hast du denn erwartet? Bananen?
Das war die deutsche Stimme von Elvis Presley in dem Film Blaues Hawaii. Elvis spielt den hawaiianischen Fremdenführer Chad, der in diesem 16-Song-Film allerdings eher ein Fremdinnenverführer ist. 1961 gab Elvis übrigens ein Benefizkonzert, dessen Erlös zur Errichtung einer Gedenkstätte für die USS Arizona verwendet wurde, die am 7. Dezember 1941 von japanischen Bombern getroffen wurde und innerhalb von 5 Minuten mit 1102 Seeleuten an Bord sank. Über dem Schiff, das im 14 Meter tiefen blaugrünen Wasser noch gut zu erkennen ist, wurde eine Aussichtsplattform mit einem Denkmal errichtet, das heute als nationaler Schrein und als eine der großen Sehenswürdigkeiten von Hawaii gilt.
Wie kommen Sie denn durch das Tor?
Es stand offen, Mr. Magnum. Hallo, ich bin Bridget Archer, Ihre neue Klientin.
Oh, aber ich bitte Sie, ich bin nicht Mr. Magnum. Er ist Mr. Magnum und darüber hinaus...
Wir beide werden immer verwechselt. Ich bin Thomas Magnum, Miss Archer. Was kann ich für Sie tun?
Na, einiges, hoffe ich. Lieutenant Poole hat gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten.
Lieutenant Poole? Woher kennen Sie Miss Poole?
Sie war eine von denen, die mich verhört haben.
Sie verhört haben?
Gleich nach der Verhaftung.
Die Navy hat Sie verhaftet?
Haben Sie schon gefrühstückt?
Soll das ein Witz sein? Seit Cleveland habe ich nichts Anständiges mehr gegessen. Außer einer verschimmelten alten Brotkruste.
Da kann ich Ihnen was Besseres anbieten.
Darauf würde ich nicht wetten.
Oh Mann. Ein besserer Ausblick als von meinem Motel. Da sehe ich nur die Hinterhöfe der Hotels von Waikiki.
Miss Archer.
Bridget.
Bridget.
Es ist ungefähr, als würde man bei einem Footballspiel hinter der Tribüne sitzen.
Bridget. Warum hat die Navy Sie verhaftet?
Hat sie doch nicht. Na, die haben gewissermaßen nur das Boot abgefangen.
Was für ein Boot?
Ich habe mir ein Boot gemietet. Wie sollte ich sonst zur Arizona-Gedenkstätte kommen?
Sie hätten eine Besichtigungstour machen können.
Oh Mann, ich habe die Navy um Hilfe gebeten. Ich habe jeden gefragt, vom Rekrutenanwerber in Cleveland bis zum General in Honolulu.
Admiral, bei der Navy heißen Sie Admirale. Noch etwas Kaffee?
Eine junge Frau auf den Spuren ihres Vaters, der beim Angriff auf die USS Arizona ums Leben gekommen sein soll. Das war eine Szene aus Magnum, einer jener Fernsehserien, die, wie vor 10 Jahren Hawaii 5-0, das TV-Image des Inselparadieses prägen.
The Crater, the new KRTR 96 FM.
Aloha.
Aloha.
Wissen ist, dass die Insel Oahu und Honolulu, die Hauptstadt, ist die größte von allen Inseln. Kennt jemand die Bevölkerungszahl?
Bevölkerungszahl.
Nach letzter Zählung 500.409.
Stimmt, genau. Dafür verdient die junge Dame in Geografie eine 1.
Nennen Sie mich Beverly.
Gerne, Beth.
Ich heiße Patsy. Mein Name ist Selina, aber nennen Sie mich Sandy.
Okay. Verraten Sie mir auch Ihren Namen?
Für Sie bin ich immer noch Miss Corbett.
Oh. Übrigens, Miss Corbett, es dürfte Sie interessieren, dass wir seit 1778 Malahinis aus aller Welt begrüßen durften.
Wen begrüßen? Malahinis. Das sind wir. Ich dachte, wir wären Wahinis.
Sie sind beides. Malahinis sind Neuankömmlinge. Wahini heißt weiblich.
Wir sind also Wahini-Malahinis. Wahnsinnig geistreich.
Elvis mit 5 jungen Damen im Auto unterwegs durch die Schönheiten der Insel Oahu in seinem Film Blaues Hawaii. Wie ist das mit der viel strapazierten Peter Kreuder-Zeile? Wer sie sieht, diese Insel, ist für alle Zeit verloren. Kann das stimmen? Wir fahren von Arbeitslosigkeit, von Jugendkriminalität, von Drogenproblemen. Macht es einen Sinn, aus unseren Miseren in ein vermeintliches Paradies zu flüchten, das aber haargenau die gleichen Probleme ungelöst mit sich herumschleppt? Die pazifische Sonne mag die gleichen Schlagschatten fallen lassen, aber im hellen Licht des Durchschnittslebens, unter dem blauen Himmel, zu den ständig säuselnden Trade Winds, den sachten Südseebrisen, da lässt sich schon ein Leben leben, das unvergleichlich ist. Sogar in Waikiki. Das müsste doch eigentlich die Hölle sein. Wolkenkratzer am Strand, Autos überall, Massen von Touristen, die jedes Sandfleckchen belegt haben, Woolworth und McDonald's, Holiday Inn und Hertz Rent-A-Car, Kinopaläste, die Ghostbusters und Indiana Jones zeigen. Das könnte die Hölle sein, wenn die Freundlichkeit der Hawaiianer nicht wäre. Keine antrainierte Freundlichkeit, weil unser einer ja Gast ist. Selbst das wäre eine Erholung gegenüber dem mürrischen Personal hierzulande. Nein, Freundlichkeit aus genuin positiver Einstellung, der Aloha-Spirit. Die überlieferte Urüberzeugung, dass Dinge, die das Leben angenehm machen, allen gehören sollen. Und dass jeder Fremde nicht fortziehen darf, bevor er nicht hochherrschaftlich bewirtet worden ist. Nirgendwo in der Welt habe ich amerikanische Durchschnittstouristen so angenehm, so liebenswert erlebt. Nirgendwo war die ständige Präsenz von Kommerz so erträglich. Nirgendwo wurde Herzlichkeit ohne Gier nach Gegenleistung gegeben. Die Polizisten, die in ihren korrekten dunklen Uniformen grässlich schwitzen müssen, waren höflich wie englische Bobbys. Der Strand war für alle da, auch vor so herrlichen Hotelpalästen wie dem rosaroten Royal Hawaiian Hotel, das einem Hollywood-Traum entsprungen sein könnte. Die Bars und Kaffeehäuser kannten keine Diskriminierung nach dem vermuteten Vermögensstand. Ein Aloha-Shirt, jenes legendäre grellbunte Hawaii-Hemd, das nun auch in Europa wieder in Mode kommt, ein paar Shorts und Sandalen genügten. Auf der Kalakaua Avenue oder dem Kuiu Boulevard, benannt nach einem unserer großen Prinzen, wie weiße Hawaiianer ganz stolz sagen, da vergisst man die Hektik, den Stress und die Neurotik von Berlin, New York und London. Macadamia-Nüsse, eine Gourmet-Attraktion von Hawaii kaufen oder ein Lei, ein Blütenkranz, flugzeugfest in Plastik einsegeln lassen, sich einen Karton Ananas aus den berühmten Dole-Plantagen unter den Arm klemmen, geschabtes Eis mit Likör probieren, an einem der verführerischen, aber hochprozentigen Mai-Tai-Cocktails schlürfen, den Poi-Brei probieren, der nach nichts schmeckt und deshalb Grundbestandteil jeder süß, sauren, scharf gewürzten hawaiianischen Mahlzeit ist, und dann mit dem Taxi zurück an den Strand, Makai, seewärts, oder noch besser mit dem Moped in die Berge, Mauka, wie die Einheimischen sagen, den toten Diamond Head Krater besteigen und hinunterblicken auf so viel Schönheit, dass einem die Augen tränen. Menschen aller Hautfarben leben hier zusammen, lassen sich Chancen, bieten einander Partnerschaft an. Das ist auf dem Mainland, dem US-Festland, nur ein Traum. Auf Hawaii ist die ozeanische Partnerschaft der Nationalitäten und Rassen Wirklichkeit geworden. Ist das nur das Paradies oder doch ein Illusionstheater der Fremdenindustrie?
Und Sie sagen, Sie leben hier schon 50 Jahre?
Ja, 15 Jahre, seit mein Vater hier von Atlanta her versetzt wurde, ja.
Chet ist in Amerika geboren, Mr. Chapman.
Hä?
In Atlanta.
Oh, ach so. Wo ist der kauernde Löwe? Das ist eine Gruppe von Felsen im Norden von Carver Beach, eine Weihestätte der Fischer. Oh,
Großartig, das war ausgezeichnet hier. Ja, allerhand. Ich prüfe Sie ganz geschickt, hä? Sie müssen auf Draht sein, wenn Sie für einen Mann wie mich arbeiten wollen. Was, Miss Duval?
Sehr sogar.
Hier, tja, hier. Also, ich bin ein Tourist aus Chillicothe in Ohio. Und ich möchte Cereusblüten sehen, die nachts blühen. Wo würden Sie mich hinführen?
Die schönsten sind an der Punahou-Schule.
Nach Punahou? Da blühen die. Muss ich mir merken. Unbedingt, nach Punahou. Wunderbar. Der junge Mann weiß hier tatsächlich Bescheid. Den könnten wir gebrauchen.
Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly, and you are heaven to me.
KRTR 96 FM.
Selbst das Radio, wie die Station KRTR, genannt Crater, Krater, selbst das Radio ist hier sanft ausgeglichen in seiner Balance aus edlen Evergreens und virtuosen neuen Pop-Hits. Alles scheint nur noch in glühenden Märchenfarben zu leuchten. Wie sieht es nun ein Einheimischer? Beispielsweise Ed Sheeran, ein Star bei Hawaii 5-0 und nun Rundfunkmoderator in Oahu. Er sagt, etwas ist nicht zu zerstören. Es ist die paradiesische Schönheit dieser Inseln im tintenblauen Pazifikmeer. Es sind die schlagschaumgekrönten Wellen, die die Strände mit der Farbe von braunem Zucker umspülen. Die Temperaturen, die lauschig um die 20 Grad pendeln. Die Blumen und Früchte, die an jedem Tag des Jahres gepflückt werden können. Es sind die Blicke auf ein Land, das stellenweise noch so anmutet, wie zu der Zeit, als Cooks Leute es erblickten. Ich kann mich nicht satt sehen, sagt er, an den Vulkanen auf Big Island mit ihrem von der Sonne rosa gefärbten Schnee und ihren glitzernden Observatorien. Ich kann nicht genug kriegen von den Stränden mit jenem Sand, der wie schwarze Oliven glänzt. Nicht genug von den Orchideenfarmen, den mondgleichen Flächen aus Schlackenlava und den lauen Dschungeln mit ihren Farnen und Bambuswäldern. Und dann die Inseln abseits vom Big Island. Der schlafende Krater von der Lea Kala auf Maui ist so groß, dass ganz London darin verschwinden könnte. Die langen Weststrände der freundlichen Molokais sind die breitesten und einsamsten, die ich kenne. Rehe grasen dort in Algaroba-Hainen. Kauai, die geologisch älteste und am wenigsten vom Tourismus überwucherte Insel, ist ein Juwel mit atemberaubenden Tälern und Canyons, ihrer botanischen Fülle und Stränden wie Weizenmehl. Überall gibt es Orte von stiller Entlegenheit. Täler, in denen Gestrüpp über die Pfade und Tempel der Ahnen wächst und seltene Vögel durch den Waldschatten huschen. Strände, an denen die milchige Brandung an fußballgroße Geröllbrocken dumpf wie an eine Trommel schlägt. quecksilbrige Lagunen, die Kokospalmen spiegeln und regenbogenfarbene Riffe, wo die See das Land in ewiger Begegnung trifft. Das Inselwasser ist klar wie Kristall und nur wenige Aussichten können sich messen mit der unglaublichen Schönheit unserer Cliffküsten, mit Wasserfällen, die in die See stürzen. Die Sonnenuntergänge über Honolulu sind wie eine Sinfonie. Die Milchstraße in unserem königsblauen Himmel ist allein schon eine Liebeserklärung wert. Der Morgen kommt sanft mit Vogelgesang und Blumenduft. Es gibt hier keine Jahreszeiten, nur Zeiten, die nicht ganz so sanft wie die anderen sind. Ich feiere und genieße dieses Hawaii jeden Tag neu, diesen einzigartigen Platz der warmen Wasser und träumenden Berge. Ich genieße, sagt der Autor Ed Sheeran, das Glück, hier zu sein. Wiederholen wir die Frage vom Anfang. An was denken Sie bei dem Begriff Hawaii?
An diese Mädchen mit diesem Baströckchen und den Blumen davor. Das ist immer das, was uns so bisher gezeigt wurde. Nur man stellt es sich ein bisschen paradiesisch vor. Also so ein bisschen Nichtstun, in etwa das süße Leben, würde ich mir vorstellen.
An dem schönen Meer, so schön alleine, viel spazieren gehen. Und als alte Frau würde ich noch mal schön baden gehen, dass nicht so kalt ist.
Ganz einfach an Sonne, du, das ist also, einfacher geht's nicht. Du. Ich meine, kalt ist es ja nicht, aber muss herrlich da sein, du, ich weiß nicht, ich war da noch nie. Ja, ich glaube, den Leuten geht's da nicht so gut, weil die Mentalität, also die ja wirklich positiv ist, glaube ich, wird ganz schön ausgenutzt von uns sogenannten Barbaren, ne, die irgendwie nichts Positives dahin geben, sondern eigentlich nur rausziehen an Energie, an positiver Energie, also so würde ich sehen. Ja, vielleicht ist es auch teilweise positiv, das weiß man ja nicht so genau. Ne? So, Hotels sind ja eigentlich nichts Schlimmes, wenn die Struktur der Bevölkerung da irgendwie mit aufgenommen wird. Also ich meine, Man kann dann auch noch die Arbeiter oder Kellner, was weiß ich denke, ganz praktisch, ne, auch noch importieren. Oder man kann die Leute nehmen, die die Insel wirklich formen, weißt du. Vielleicht sind solche kleinen Sachen da wichtig. Ich fahr da mal hin. Ne? Kann man da nicht einen Preis gewinnen gleich mal?
Es ist gut, wenn einem hin und wieder der Überschwang gedämpft wird und man sich doch fragt, ob hinter der Traumkulisse ein hässlicher Ghetto-Alltag lauert. Ob da die Trümmer einer zerstörten Kultur sich türmen und alles nur noch Plastik, Pappmaché, gestanztes Urlaubsglück, genormte Paradiesidylle ist. Hawaii umsegelt all diese Zivilisationsgefahren bislang mit Geschick. Keine Werbeflächen an den Überlandstraßen, der Plan einer strikten Highway-Steuer, um den öffentlichen Busverkehr zu unterstützen, großzügige Förderung des polynesischen Kulturerbes. Weit weg vom Festland. Zwar so amerikanisch, wie es der Tourist aus der Superzivilisation gerne haben möchte, und dennoch so insular, wie es heutzutage im Massentourismuszeitalter noch möglich ist. Wenn der verliebte Tourist an einem riesigen Flughafen von Honolulu sitzt und auf den Abflug seines Jumbos nach Los Angeles wartet, riecht er in der offenen Abflughalle in der warmen Nacht die tropischen Kräuter, hört die Insekten summen und einige Vögel im Fackellicht zwitschern und sagt sich inmitten all dieser Airport-Technologie, selbst hier draußen unter Radarschirmen und vor Düsenjets, spüre ich in mir ein paradiesisches Wohlbehagen. Was hat diese Insel bloß, dass ich nicht von ihr loskomme? Könnten Sie da immer leben?
Ich werde 73, da wissen Sie ja, man hat auch noch Träume, wenn man alt ist.
Ziemlich anstrengend, außer einfach nur, weil ich da jemanden kenne. Und der lebt da. Und der sagt also, es ist zwar für die Touristen mal für eine Woche ganz gut und zwei Wochen, aber sonst das Leben, das nervt doch ganz schön durch die ganzen Touristen. Also daher nehme ich es auch, sehe mich selber an, ebenso wie ein Touristencafé ist, auch hier in Mittelmeergebieten, dass es da für die Anwohner sehr schlimm ist und auch für die Urlauber keine Erholung ist.
Wenn ich das nötige Geld hätte, hätte ich es sicher nicht gerne. Man schickt mich nicht mehr arbeiten, neben lang Sonne, hätte ich nicht gerne. Ein eigenes Häuschen vielleicht.
Also es hat sich wahrscheinlich so sehr verändert alles und dass ich gar keine Lust hätte, auf diese Inseln zu fahren. Würde mich überhaupt nicht mehr interessieren.
KRTR-FM, Kailua, Honolulu, now completes another broadcast day. KRTR is owned and operated by Mauna Kea Broadcasting, with offices and studios located at 970 North Kalaheo Avenue, Suite C314, Kailua, Hawaii, 96734. KRTR-FM 96 has been licensed to operate at the assigned frequency of 96.3 megahertz with an effective radiated power of 75,000 watts. All music heard on KRTR is recorded.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Eine Insel aus Träumen geboren. Ein Feature von Barry Graves über den amerikanischen Bundesstaat Hawaii. Erstsendung im RIAS am 27. Dezember 1984. Mein Name ist Michael Groth. Ich würde mich freuen, Sie auch nächste Woche wieder in den Archiven begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.